Ja, lieber Vater im Himmel, und das brauchen wir. Die Welt mit deinen Augen zu sehen und deinen festen Anker unserer Seele. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns heute die Augen öffnest für deine Wege. Vor allen Dingen mit uns ganz persönlich und mit denen, die zu uns gehören, die wir von Herzen lieben. Und wo wir uns manchmal solche Sorgen machen, Herr Jesus. Danke, dass du alle Geschichten kennst. Dass du oft einen ganz anderen Blick auf die Dinge hast, als wir aus unserer Froschperspektive, Herr. Du hast die Perspektive des Adlers und die wollen wir von dir erbitten, Herr. Und dass wir es im Glauben annehmen können und dass wir daran unsere Seele festmachen können in dieser Zeit. Möchte ich bitten, dass dieser Tag ein Stück dazu beitragen darf. Bitte segne jede einzelne Frau, die hier ist. Leg du deine heilende Hand auf sie. Und gib uns allen miteinander deinen Frieden. Amen.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr Bibel mit habt. Wenn ja, dann dürft ihr gerne Lukas 13 aufschlagen. Da ist die Geschichte der gekrümmten Frau. Ich glaube, die war schon mal dran, aber sie bleibt doch immer neu. Was ich so unheimlich schade finde, ist, dass eine Frau in die Geschichte hineingeht als die gekrümmte Frau. Ich hätte so gerne gewusst, wie sie heißt. Und das Problem ist, dass Gott sie geheilt hat. Also wenn ich dann in den Himmel bin, im Himmel bin und sie ihr begegnen möchte, dann gibt es keine gekrümmte Frau da. Und es gibt nur geheilte Menschen, erfüllte Menschen. Also ich weiß nicht, irgendwie müssen wir das noch klären. Lukas 13, ab Vers 10. Er lehrt aber in einer der Synagogen am Sabbat, es geht um Jesus natürlich. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, er rief sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und sie pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke. Dieser aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan sie schon seit 18 Jahren gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Der Apostel Lukas ist der Einzige, der diese Geschichte erzählt, der von dieser Frau erzählt. Und vielleicht ist es deswegen, weil ihr Arzt war und weil die Frau medizinisch gesehen sehr, sehr schlecht dran war. Das hat ihn bewegt, das hat er nicht vergessen. Sie hatte seit 18 Jahren, das ist eine lange, lange Zeit, ernsthafte körperliche Probleme. Und zwar war sie so stark verkrümmt, dass sie sich nicht einmal aufrichten konnte. Das ist alles, was wir über sie wissen, das ist alles. Die Beschreibung könnte darauf hinweisen, dass sie Skoliose hatte, beziehungsweise dass ihre Wirbelsäule verkrümmt war. Heute kann man irgendwie helfen mit einem Korsett oder sowas, dass das ein bisschen korrigiert wird. Aber damals musste man mit dieser Verkrümmung auskommen. Man musste damit leben. Wir wissen nicht, ob sie verheiratet war oder verwitwet, ob sie alleinstehend war, ob sie Kinder hatte, was sie so tat, wie der Alltag ausschaute und wer ihre Freunde waren und ob sie überhaupt Freunde hatte, wir wissen nichts. Wir wissen nur das eine, dass sie seit 18 Jahren völlig verkrümmt war. Und Lukas meldet, dass sie einen Geist der Schwäche hatte oder einen Geist der Krankheit. Und Jesus sagt, dass Satan sie gebunden hielt. Offensichtlich hat der Teufel in der psychischen Zustand dieser Frau eine Chance gesehen, um sie zu fangen oder in Jesu Worte zu binden und sie auch innerlich verkrümmt sein zu lassen. Die Krankheit hat also auch eine Auswirkung auf ihre Seele, auf ihrem Sein. Und ich vermute, dass wir alle, wenn wir das lesen, so ein Bild vor Augen haben. eine Frau, die völlig verkrümmt ist. Sie ist auch stark gehbehindert wegen der Verkrümmung. Vielleicht kennt ihr solche Frauen aus dem Süden oder Osten, die haben lange Jahre schwere Lasten getragen, Holzbündel oder was halt. Und sie gehen so mühsam, so schmerzhaft ihren Weg, dass es wehtut, sie zu sehen. Der Rücken ist verwachsen, der Kopf ist gesenkt, die Augen sind auf die Straße gerichtet und das Herz vermutlich herniedergeschlagen. Und so muss es bei dieser Frau gewesen sein, die Lukas dann eben beschreibt. Überlege mal, wie das ist. Versuch dir mal vorzustellen, wie das ist, wenn man nur die Straße sieht. Wenn man nur die Straße sieht oder das Staub der Erde. Überlege mal, wie das ist, wenn man nur staubige Füße vorbeigehen sieht, wenn du über dich Stimmen hörst, aber keine Gesichter siehst. Und überlege mal, wie das ist, wenn niemand dich anschaut. Weil niemand sich die Mühe macht, sich zu bücken und dein Gesicht zu sehen, deinen Blick zu suchen. Überlege mal, wie das ist, wenn man selten angesprochen oder eingeladen wird, weil deine Behinderung Menschen peinlich ist. Überlege mal, wie das ist, wenn du nie die Sonne auf deinem Gesicht spürst, wenn du den Himmel und die Sterne nicht sehen kannst, wenn du nicht fernsehen kannst über den Horizont und dann noch weiter hinaus, wenn du nicht aufsehen kannst. Alles das, weil du dich nicht aufrichten kannst. Wie mühsam ist das Leben dann geworden und wie klein ist die Welt dann geworden. Ich denke, dass die Frau, die Lukas uns vorstellt, einsam gewesen ist. Wer weiß, wie es in ihrem Herzen aussah, wer weiß, wie viele Tränen sie schon vergossen hatte, wer weiß, wie viele Tränen sie noch vergießen würde. Man fragt sich, ob das möglich ist, dass man sich in so vielen Jahren mit seiner Situation abfinden kann, ob das möglich ist. Ich frage mich, ob sie sich noch freuen konnte. Oder war ihr Leben zu einem Überleben geworden? Hat sie noch Hoffnung gekannt? Hat sie noch Freude gekannt? Der Autor des 44. Psalms schreibt in elenden Umständen nach einer schweren Kriegsniederlage: Unsere Seele ist in den Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Das finde ich ein so starker Vers. Unsere Seele ist in den Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Und in Psalm 119 lesen wir Ähnliches: Meine Seele klebt am Staub. Ich finde das ein sehr starkes Bild, denn wir können so belastet sein von Problemen, von Sorgen, von Stress, von Druck, dass wir eher überleben als leben. Unsere Seele klebt am Staub der Erde. Wir schaffen es kaum noch, uns aufzurichten und uns zu freuen. Und diese Frau zeigt uns das bildlich. Sie sieht nur noch den Staub der Erde. Sie ist damit verklebt, ihre Sicht ist beschränkt. Ihr Leben ist mühsam geworden. Und wisst ihr, ich bewundere sie darum, dass sie sich auf den Weg zur Synagoge gemacht hat. In den Versen 10 und 11 erfahren wir, dass es Sabbat war und dass Jesus in der Synagoge lehrte. Und dass sie anwesend war. Und wir wissen nicht, ob sie eine feste Besucherin war, ob sie eine Kirchengängerin war oder ob sie nur an diesem Tag gekommen ist, weil sie gehört hatte, dass Jesus dort sprach. Sein Auftreten war bekannt, seine Botschaft war umwerfend, es wurde überall über ihn gesprochen und irgendwann hat sie bei sich gedacht, ich muss dabei sein. Ich muss dabei sein, ich muss außer Haus und auch wenn der Weg mühsam ist, zur Synagoge hin, ich will dabei sein. Dieser Mann aus Nazareth konnte Wunder tun und er redete völlig anders als alle Rabbis. Er war kein strenger Lehrer, er war nicht verurteilend. Er war einladend, er war liebevoll, er war milde. Er strahlte Liebe aus. Er war auch ein Mann, dessen Botschaft so überraschend, so völlig anders war. In der Synagoge in Nazareth hat er vor nicht allzu langer Zeit die ganze Gemeinde in Aufruhr gebracht, als er gesagt hat, dass er der erwartete Messias sei. Und nun am Sabbat sind auch viele Menschen in der Synagoge, um Jesus zu hören. Und vermutlich ist der Raum voll besetzt gewesen wie auch heute. Ich habe Frauen gesehen heute, die haben überall Schals gesehen, weil die Stühle ja schon mal besetzt waren. Und die haben verzweifelt gesucht nach einem Platz und dann doch noch einen Platz gefunden. Und ich denke, dass das auch so für diese Frau gewesen ist. Sie sitzt jetzt ganz eingeklemmt in ihrer Bank zwischen den vielen Besuchern und sie merkt, sie spürt, dass die Aufregung der Menschen sehr groß ist. Und aus dem Geflüster rundherum kann sie dann entnehmen, dass der Prediger angekommen ist und vorne beim Pult steht. Sie kann das ja selbst nicht sehen, oder? Sie ist so gekrümmt, sie sieht auch da, auch in der Synagoge, nur den Boden, den Flur. Sie ist auch verborgen hinter den Rücken der Menschen, die vor ihr sitzen. Sie kann sich nicht aufrichten und schauen, was sich da vorne tut. Und das Wunderbare ist, sie kann nicht sehen, aber sie ist gesehen. Sie ist von vorne von diesem Rabbi gesehen. Und das ist verwunderlich, weil sie so verkrümmt war, dass sie nicht aufrecht sitzen konnte, dass sie irgendwie verborgen war hinter den Rücken der Menschen, die vor ihr saßen. Und trotzdem war sie dann gesehen. Es heißt, und das ist das Entscheidende in dieser kurzen Geschichte, in Vers 12, als nun Jesus sie sah. Als nun Jesus sie sah, das kann man auch auf sich beziehen, als nun Jesus dich sah. Als nun Jesus dich heute sieht und er sieht dich, dann wird alles anders. Jesus sehen ist immer weit mehr als ein Wahrnehmen. Es ist kein Registrieren. Es ist nicht so, dass Jesus irgendwie flüchtig aufgefallen ist, dass da eine gekrümmte Frau sitzt. Für Jesus ist sie nicht anonym gewesen, sondern gekannt. Und als er sie sah, hat er ihr ganzes Leben gesehen. Hat er gesehen, was sich in ihrem Inneren tat, was ihre Gedanken waren, was vielleicht an diesem Tag auch ihre Hoffnung war. Jesus sieht mit Augen, die wirklich sehen. Jesus sieht mit Augen, die tief sehen, die durchschauen, die ergründen. Und wenn Jesus seinen Blick auf sie richtet, dann sieht er nicht nur eine gekrümmte Frau, dann sieht er ihr Herz. Er sieht auch heute dein Herz, er sieht ihre gebeugte Seele und er kennt ihre persönlichen Umstände. Er kennt ihre Gedanken, sie bewegt ihn. Wenn Jesus dich sieht, dann bewegt es ihn, was du denkst, was du mit dir trägst, wie es bei dir ausschaut. Diese Frau ist ihm wichtig, weil sie wertvoll ist. Sie ist eine wertvolle Frau und ihre Schmerzen sind auch seine Schmerzen. Und dann ruft er sie zu sich. Sie wird eingeladen. Da vorne steht der, der ihre Not sieht, der, der ihren Durst sieht. Und jetzt stellt euch mal vor, da steht hier Jesus vorne und er ruft dich. Und du denkst, ich soll jetzt nach vorne kommen und das sehen alle. Und dann muss ich vielleicht hier vorne stehen, das sehen ja auch alle. Das will ich nicht, ich bin lieber anonym in meiner Reihe, lass mich bitte dort sein. Kennt ihr das Gefühl? Und diese Frau, für sie muss das noch viel schlimmer gewesen sein. Sie hat Jesu Blick gespürt und sie hat auch seinen Ruf gehört. Er hat sie gerufen, nach vorne zu gehen und sie hat bei sich gedacht, was soll das, wieso ich? Wieso ich? Wie soll ich aus der Reihe kommen? Wie soll ich nach vorne gehen? Ich kann ja kaum gehen. Was wird man denken? Was wird man sagen? Wird man ihr mit Mitleid betrachten? Wird man flüstern miteinander? Was denkt diese Frau? Die soll sitzen bleiben. Wie armselig sieht sie aus? Wird man meinen, dass es unverschämt ist, dass ich überhaupt aufstehe? Und ich denke, dass ihre erste Reaktion gewesen ist, dass sie sich noch kleiner gemacht hat. Es kann nicht wahr sein, dass er mich meint. Dennoch, sie kann den Blick Jesu, sie kann die Worte Jesu nicht widerstehen. Wenn Jesus uns ruft, dann können wir seine Stimme, seine liebevolle Stimme nicht widerstehen. Sie kann auch die Wärme in seinen Worten nicht widerstehen. Sie muss zum Vorschein kommen. Und sie muss irgendwie mit den neugierigen und kritischen Blicken der Menschen auskommen. Sie muss sich nicht aufhalten lassen von den Gedanken der Menschen. Von dem, was vielleicht geflüstert wird. Was soll das? Die Frau soll sitzen bleiben. Überhaupt eine Frau, was soll das? Unverschämt. Sie fühlt sich bloßgestellt und ich denke, dass sie unsichtbar werden wollte. Aber die Stimme, die sie da ruft, ist stärker gewesen als alle anderen Stimmen. Auch stärker als die Stimmen in ihrem Inneren, die sagten, das kann nicht so sein, du bist nicht gemeint. kann nicht so sein, dass er gerade dich ruft. Wer bist du eigentlich? Aber sie spürt ein Willkommen so groß, wie sie es noch nie erfahren hat. In diesen wenigen Worten, komm nach vorne. Sie spürt ein Angenommensein. Sie spürt Liebe. Und ich denke, dass das, was wir hier erleben, Hosea 11, Vers 4 ist. Hosea 11, Vers 4, da wird gesprochen von Seilen der Liebe, womit Gott uns zu sich zieht. Und es ist, als wirft Jesu ein Lasso aus, womit er sie nicht fangt, sondern umfasst. Ein Lasso, womit er sie umfasst, nicht zwingend, sondern zart, so liebevoll, so einladend. Und ich denke, dass die Frau das hier erfährt und dass sie die Botschaft Gottes auch in ihrem Herzen spürt. Komm, mein Kind, erkenne deine Hilflosigkeit, erkenne deinen Schmerz, erkenne, dass du Hilfe brauchst. Komm zu mir mit all deinen Lasten, komm zu mir mit all deinen Sorgen, komm und leg das alles bei mir ab. Ich will dich aufrichten, ich will deine Seele aufrichten, ich will dein Herz erfüllen, ich will dich heil machen. Das ist die Botschaft Gottes, oder? Und das liegt in den wenigen Worten, die Jesus spricht, komm du nach vorne. Er muss sie auch bei Namen genannt haben, wird nicht gesagt. Er hat sie gesehen, während sie eigentlich unsichtbar war in der Menschenmasse. Und wir sehen hier Gottes Herz und wir sehen hier Gottes Hand durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir sehen hier, was Jesus in Matthäus 11 sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Der Herr lädt uns ein, um in seine Ruhe einzugehen, um seine Ruhe in unserem Leben zu erfahren. Und er will unsere Seelen, die oft verklebt sind mit dem Staub dieser Erde, neu beleben. Er will unsere Seelen, unsere Herzen erfüllen mit seinem Frieden. Und in der Einladung Jesu liegt eine Verheißung. Eine Verheißung von angenommen werden, angenommen sein. Eine Verheißung von Trost. Eine Verheißung von Heilung. Von Erneuerung, auch das. Von Wegweisung. Von einem neuen Leben. Von neuen Dimensionen. Von einer neuen Sicht, von einer neuen Perspektive. Vom Aufstehen und Fliegen. Über den Horizont hinaus von Freiheit. Und sie geht. Sie geht. Sie geht. Sie wagt es aufzustehen und muss da irgendwie aus der Reihe kommen. Aber sie wird gezogen von der Liebe, die sie in der Stimme von Jesu hört. Und ihr Herz mit Hoffnung erfüllt. Sie widersteht das Flüstern der Menschen. Sie überwindet die tastbare Mauer von Ablehnung, von Kritik. Sie ignoriert ihre körperlichen Schmerzen, auch das. Und sie steht so mühsam auf und sie boxt sich durch die volle Reihe und sie geht tatsächlich nach vorne. Und dann steht sie vor Jesus. Und auf einmal ist es, als fällt eine schwere Last von ihren Schultern. In dem Raum voller Menschen fühlt sie sich auf einmal überraschend wohl. Sie fühlt sich überraschend geborgen bei diesem Prediger aus Nazareth. Und noch etwas. Es wird in ihr an diesem Moment eine Erwartung wachgerufen. Eine Erwartung, die sie seit langer Zeit nicht mehr gekannt hat. Eine Erwartung auf Neues. Es wird eine Erwartung wachgerufen. Und dann rührt er sie an. Seht ihr das Bild vor euch? Eine gekrümmte Frau, eine armselige Ansicht, vorne in der Synagoge. Und sie steht noch immer ganz verkrümmt da und schaut auf den Boden. Sie kann nicht einmal aufsehen, um den zu sehen, der sie gerufen hat. Aber sie befindet sich an einem sicheren Ort. Sie ist bei Jesus angekommen. Und sie spürt seinen Blick und sie hört seine Worte. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und gleich legt Jesus ihr die Hände auf und sofort wird sie gerade. Es gibt Momente in der Bibel, wenn ich die Geschichten lese, und da hätte ich dabei sein wollen. Herr Jesus, ich hätte so gern Kann ich das nicht irgendwie auf mein Handy noch nachschauen? Wurde das nicht damals gefilmt oder so? Nein. Ich muss mir das einfach so vorstellen und ich stelle mir das so vor. Eine gekrümmte Frau, die 18 Jahre lang keine Hoffnung gehabt hat. Wer weiß, wie viele Ärzte sie besucht hat, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Aber irgendwie hat sie sich damit abfinden müssen, so ist halt mein Leben. Und vielleicht gibt es auch unter uns Frauen, die denken, so ist es halt. Da lässt sich nichts mehr verändern. Da ist eine innere Krümmung bei mir entstanden und das wird nicht mehr besser. Ich muss mich mit meiner Situation halt abfinden. Aber auf einmal steht man dann vor Jesus. Er sagt, mein Kind, ich kenne dich. Ich kenne deine Umstände, ich sehe deine Krümmung. Ich will dich bei mir haben. Ich will dir helfen. Jetzt ist ein so großes Wunder geschehen, dass diese volle Synagoge, da ist diese Frau nach vorne gekommen, da ist sie bei Jesus gestanden, völlig verkrümmt, so kennen die Menschen sie auch. Und auf einmal steht da eine Frau ganz gerade, sie ist geheilt worden. Sie ist nicht länger jemand, den man bemitleiden muss. Sie ist nicht mehr verklebt mit dem Staub dieser Erde. Sie kann mit erhobenem Haupt ihren Weg gehen. Sie ist frei, um den Mensch zu werden, den Gott vor Augen hatte, als er sie schuf. Es ist nichts mehr, was ihr Leben im Wege steht, ihrem Leben. Sie ist frei, um zu wachsen. Sie ist frei, um zu empfangen. Sie ist frei, um zu schenken. Sie ist frei, um zu genießen. Sie kann frei durchatmen. Sie kann aufatmen. Sie ist ein neuer Mensch und ein sicherer Mensch. Denn sie steht vor Jesus. Sie steht bei Jesus. Er hat sie eingeladen. Er hat mit ihr gesprochen, er hat sie angerührt, sie ist angekommen. Sie hat an diesem Moment ein Zuhause für ihre Seele bekommen. Ihr Herz ist nach Hause gekommen, ist gelandet bei ihm. Und nicht nur das, denn Jesus hat sie beflügelt. Und hier geschieht Jesaja 40, wo es heißt, der Herr schenkt den Müden Kraft, sie werden auffahren mit Flügeln wie Adlern. Das wird diese Frau erfahren. Die wird ganz anders weggehen, als dass sie gekommen ist. Sie werden auffliegen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wow! Die Frau steht vor der Menschenmenge in der Synagoge und es fließen Worte von Lob und Dank aus ihrem Mund. Sie preist Gott freimütig für das Wunder, das sie erleben durfte. Was ist da so viel anders geworden, oder? Da ist sie gesessen, alleine, verkrümmt, ohne Hoffnung, vielleicht doch auch mit Hoffnung, denn sie wusste, dieser Mensch, der da vorne steht, der ist was Besonderes. Sie ist nach vorne gekommen, verkrümmt, ängstlich und auf einmal steht sie da und lobt sie Gott. Und jetzt muss sie aufpassen, dass ihr die Freiheit, die Jesus ihr geschenkt hat, nicht entnommen wird. Sie muss aufpassen, dass das nicht jetzt wegkommt. Und Paulus spricht darüber in Galater 5, Vers 1. Da sagt er, steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft spannen. Was meinte Paulus mit dem Joch der Knechtschaft? Das sehen wir hier in Lukas 13, denn gleich nachdem Jesus die gekrümmte Frau geheilt hat, meldet sich ein frommer Mensch mit einem sehr harten Urteil. Es ist der Synagogenvorsteher, der sich überhaupt nicht freuen kann über das, was in seiner Gemeinde geschehen ist. Sein Blick ist auch nicht freundlich. Sein Blick ist abweisend. Seine Worte sind scharf und verurteilend. Er kann sich nicht freuen an das Wunder, das der Frau geschenkt wurde, weil seine Gesetzlichkeit und seine Rechthaberei im Wege stehen. Und während jetzt die Gemeinde den Atem anhält vor Verwunderung, bleibt ihm fast die Luft weg vor lauter Empörung. Und während die geheilte Frau Gott lobt, hat er nur Negatives zu sagen. Und das Interessante ist, dass er sich dabei weder direkt an Jesus noch an die Frau wendet. Er wendet sich an die Anwesenden und er verkündigt laut und klar, dass man am Sabbat nicht kommen soll, um sich heilen zu lassen. Was für eine blöde Reaktion. Dieser Mann ist blind gewesen. Und seine Worte sind so unfair gewesen und so völlig falsch, und zwar aus zwei Gründen. Und erstens soll er direkt mit Jesus reden oder mit der Frau, nicht mit den Anwesenden. Er hat denen zugesprochen. Zweitens ist die Frau nicht gekommen, um sich heilen zu lassen. Das ist ja seine Kritik. Man soll am Sabbat nicht kommen, um sich heilen zu lassen. Aber darum war sie auch nicht gekommen. Sie wollte Jesus hören, sie wollte ihm begegnen, sie wollte ihn sehen. Und sie ist völlig überrascht worden, völlig überrascht worden. Und nun kommt diese kalte Dusche, ein so hartes, verurteilendes Wort wie das Wort des Synagogenvorstehers. Das macht so vieles kaputt. Es wirkt wie ein Schwert, es vernichtet die Freude, es verunsichert. Jesus hat auf den Glauben dieser Frau hin, denn sie ist gekommen in Vertrauen, so hat er gehandelt. Er hat ihr Gottes Gnade geschenkt und geheilt. Er hat sie gelöst von der Macht Satans, wir haben das gelesen, der ihre Erkrankung genützt hatte, um sie zu binden. Ihr war ihre Freiheit entnommen worden. Es kann ja sein, dass unsere physischen oder auch seelischen Probleme so stark sind, dass wir geknechtet sind, dass wir gebeugt sind, dass wir nicht mehr frei sind. Und Jesus hat ihr das alles genommen. Und jetzt kommt der Synagogenvorsteher und will sie wieder fangen. Will sie wieder fangen. Er wirft ein ganz anderes Lasso aus. Er will sie wieder für sich haben. Er will sie verunsichern. Er will ihr die Freude nehmen. Und er wirft ihr vor, dass sie den Sabbat nicht geehrt, sondern missachtet hat. Und er geht völlig daran vorbei, dass es Jesu Initiative war. Dass die Frau nichts gefragt hat, dass die Frau auch nichts gesucht hat. Er geht an dem Wunder vorbei. Und dann ist man in der Synagoge natürlich ganz gespannt auf das, was kommt. Hier steht der Synagogenvorsteher, da steht Jesus, da steht die Frau, die lobte gerade noch Gott und jetzt schweigt sie. Und denkt, was habe ich gemacht? Diese Unruhe, diese Kritik, das habe ich ja verursacht. Und dann ergreift Jesus das Wort. Dann fängt Jesus an zu reden. Und er redet eigentlich das Evangelium. Denn er redet davon, dass Menschen auch am Sabbat ihr Vieh, um sich um ihr Vieh kümmern und sie versorgen ihre Tiere, auch am Sabbat. Man führt am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe zur Tränke, sagt er in Vers 15. Und nun hat Jesus eine Frau, die seit 18 Jahren gebunden war, am Sabbat abgeholt und sie von ihrer Bindung gelöst. Und er hat sie zu sich, das lebendige Wasser, geführt. Er hat sie getränkt, er hat ihren Durst gestillt. Er hat sie aufgerichtet, er hat sie beflügelt. Und ich denke, dass es nach Jesu Worten auf einmal unheimlich stille geworden ist. Da ist eine große Lektion in aller Liebe, aber doch auch hart, deutlich gesagt worden. Der Synagogenvorsteher steht blöd da, der weiß nichts mehr zu sagen, die Anwesenden, die freuen sich. Und damit endet diese Geschichte. Aber ich denke, dass sie weitergegangen ist. Denn für die gekrümmte Frau ist an diesem Tag alles völlig neu geworden. Und wenn sie jetzt die Synagoge verlässt, dann nicht mühsam, nicht gebückt, nicht schlürfend, sondern mit leichten Füßen. Und wenn sie draußen ist, kann sie Dinge wahrnehmen, die sie seit Jahren nicht gesehen hat. Sie hat eine neue Perspektive, eine neue Sicht bekommen. Es ist nicht mehr die Straße, es ist nicht mehr der Staub der Erde, die ihre Sicht bestimmt. Sie kann sich aufrichten, sie kann zum Himmel blicken, sie kann Ferne sehen. Sie darf das Alte zurücklassen, sie darf das Neue umarmen, sie darf sich ausstrecken nach einer neuen Zukunft, denn sie hat Jesus kennengelernt und er hat sie angerührt. Er hat sie aufgerichtet, sie ist wie beflügelt. Und jetzt muss sie das, was sie erfahren hat, das, was sie bekommen hat, fest in ihrem Herzen bewahren. Sie darf sich ihre Freiheit nicht entnehmen lassen durch Kommentare oder durch negatives Reden von Menschen oder auch durch Zweifel. Sie wurde von Jesus eingeladen. Sie ist bei ihm angekommen. Sie wurde gefunden. Und jetzt soll sie ihren weiteren Weg ganz bewusst mit diesem Jesus gehen. Sie muss sich aufpassen, dass Menschen sie nicht fangen. Und sie ist herausgefordert, um andauernd ihr Heil bei Jesus zu suchen. Ihr Herz von ihm trösten zu lassen, stärken zu lassen, erfüllen zu lassen. Und ich denke, dass Menschen sie weiterhin enttäuschen werden, denn das gehört leider zum Leben auf dieser Erde, oder? Dass wir enttäuscht sind von Menschen oder von Umständen. Aber sie wird von Jesus nie enttäuscht werden. Und sie muss es lernen und üben und immer wieder ihre Hoffnung fest auf ihn zu setzen, sich in ihm zu bergen. Und dann wird sie neue Kraft bekommen. Dann wird sie laufen, ohne matt zu werden. Dann wird sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Diese Geschichte ist sehr kurz, aber hat uns sehr viel zu sagen, oder? Es kann auch unsere Geschichte sein. Denn auch unter uns gibt es Menschen, die gebeugt sind, die gekrümmt sind. Das ist nicht immer sichtbar. Wir wissen es aber selbst, dass wir gekrümmt sind. Wir lächeln vielleicht, aber innerlich weinen wir vielleicht. Es kommt beim Älterwerden vor, dass man ein bisschen krümmer wird, aber darum geht es nicht. Es geht um eine innerliche Krümmung. Und ich denke, dass viele Menschen von uns an einer innerlichen Krümmung leiden. Eine Krümmung, die wir oft verborgen halten, weil sie uns verletzbar macht. Wir sind alle unbefangen auf die Welt gekommen. Aber es gilt für uns alle, dass im Laufe der Zeit, dass wir einen Rucksack mit uns tragen, der immer voller geworden ist, wo sie Dinge angehäuft haben, die nicht unbedingt gesund für uns sind. Das sind unsichtbare Lasten, die uns aufhalten. Unsichtbare Lasten, die uns beschweren und die dazu führen können, dass wir immer mehr überleben, anstatt zu leben. Es kommt vor, dass wir im Laufe der Jahre flügellahm geworden sind. Dass uns die Flügel geschnitten wurden von Umständen, von schmerzhaften Erfahrungen, von Bitterkeit vielleicht, von Neid, von Eifersucht, alles Dinge, die wir in unserem Leben erfahren. Es kann sein, dass wir belastet sind durch Sünden, die wir verbergen. Dass es uns immer wieder viel Mühe und Energie kostet, um fröhlich zu sein und zu tun, als ob alles gut ist. Aber doch, es kann so vieles sein, das sich in unserem Rucksack eingenistet hat. So vieles, das unser Leben schwer macht und Gottes Widersacher, der Teufel, freut sich darüber, wie er sich auch über diese gekrümmte Frau gefreut hat. Er hielt sie fest. Sie gehörte ihm, bis Jesus kam. Der Teufel freut sich, wenn der Staub der Erde an unsere Seele klebt. Und die Botschaft Jesu hier ist unheimlich befreiend. Er bittet dich, er bittet uns alle, nach vorne zu kommen. Ich würde auch sagen, um diesen Tag auszunützen und uns Zeit zu nehmen, um das zu überlegen. Er bittet uns, er lädt uns ein, nach vorne zu kommen und unsere Lasten bei ihm abzulegen, um uns von ihm anrühren zu lassen. Und dafür ist es nötig, dass wir auch diesen Rucksack, der uns belastet, dass wir den mal ausschütteln vor Jesus und sagen, hier hast du alles, was uns belastet, hier hast du alles, was uns eben gekrümmt macht. Ich habe so viele Sorgen, denkst du vielleicht, um meine Kinder, wie soll es ihnen gehen? Ich habe ein Problem mit einem Kind. Wir haben finanzielle Probleme, in der Ehe klappt es nicht so richtig. Es gibt so viel, das uns belastet und wir dürfen alle diese Dinge Jesus anvertrauen und versuch das mal bildlich vor Augen zu halten, dass du nach vorne kommst, wo Jesus steht, dass du deinen Rucksack nimmst. Gleich fühlt sich das besser an. Und dann schüttelst du den Rucksack aus. Und dann sagt Jesus, diese Bitterkeit, woher kommt die eigentlich? Ja, sagst du, ich habe vor 10 Jahren dies oder das erlebt und ich werde nicht frei davon. Ich habe das einfach nicht vergessen können. Jemand hat mich beleidigt oder gekränkt und ich trage das immer mit mir mit. Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr mit dieser Person, aber irgendwie ist diese Person noch immer bei mir. Ja, es ist Bitterkeit. Und manchmal habe ich auch Gefühle von Rache. Dann denke ich, wenn ich dieser Person wieder begegne, dann muss ich ihm oder ihr mal wirklich sagen, wie das war und wie ich das empfunden habe. Und dann kommt das nächste Gepäckstück. Und dann sagt Jesus, Trauer, wieso Trauer? Ja, es ist so vieles passiert. Ich komme nicht aus meiner Trauer heraus. Ich bin bedeckt von Trauer. Ich kann einfach nicht mehr lachen. Ich bin unfrei geworden. Und Jesus sagt, gib mir deine Trauer. Was ist denn das? Ja, das ist Unsicherheit. bin immer unsicher. Ich weiß nicht, ob du es gut mit mir meinst, Jesus. Ich sehe, dass du im Leben anderer Menschen so stark wirkst, aber ich habe das Gefühl, dass das bei mir anders ist. Okay, sagt Jesus. Und dann? Ja, ich habe Angst. Ich habe Angst für das, was auf uns zukommt. Man liest in der Zeitung so viel von Kriegen und Naturkatastrophen. Und ich habe Angst. Okay, sagt Jesus, auch ablegen. Weißt du, ich kann mit allen diesen Dingen, weiß ich Rat. Ich bin nie ratlos. Und weißt du, der Rucksack muss wirklich leer. Denn wenn er leer ist, kann ich ihn füllen. Und ich möchte deinen Rucksack ganz neu füllen. Zuerst mit meiner Liebe. Grenzenlos. Grenzenlos. Ich liebe dich grenzenlos, so wie du bist. Dann schütte ich Gnade und Vergebung da rein. Kannst immer wieder herholen und gebrauchen. Meine Gnade ist unendlich groß. Angst? Ich schenke dir Mut. Hilflosigkeit? Ich tue Kraft in deinen Rucksack rein. Das ist doch fantastisch, oder? Dass Gott uns alle diese Dinge zur Verfügung stellt. Und es ist so wichtig, dass wir den Rucksack wirklich ausleeren, dass wir das wagen. Beziehungsweise, dass wir immer mit unseren Sorgen und Ängsten, Bitterkeit oder was uns halt aufhält, dass wir immer wieder Gott suchen und sagen, bitte nimm das von uns weg. Schenk uns Mut, schenk uns Kraft, schenk uns Gnade. Und Gott sagt, oh, ich habe so viel. Ich habe so viel für dich. Ich möchte dir das alles schenken. Ich habe öfters das Beispiel eines Kellers erwähnt. Ich habe einen tollen Keller zu Hause. Und da gibt es so tolle Vorräte. Ich mache ganz gerne Marmelade. Und ich habe letztes Jahr 140 Gläser Marmelade gemacht. Und die stehen dann in meinem Keller. Und ich gehe einfach mal so gerne in meinen Keller und schaue, was es da alles gibt. Und mein Keller ist so toll, dass ein Nachbarkind mit 9 Jahren manchmal bei mir klingelt und sagt, dürfen wir in den Keller gehen gemeinsam? Sag ich, ja. Ja, wir gehen gemeinsam in den Keller. Und Gott hat auch solche Vorräte für uns. Ein Glas mit Gnade, Kisten voller Liebe, Schachteln mit Vergebung, Dosen mit Kraft. Und wir müssen einfach mal in diesen Keller gehen oder in diesem abgeschiedenen Raum, beziehungsweise wir müssen Gott suchen, wir müssen nach vorne kommen und vor Jesus stehen und sagen, zeig uns, das alles ist überwältigend, was du für uns hast. Und er sagt, nimm. Du darfst nehmen, was du willst. Ich möchte nicht, dass du gekrümmt bist, ich möchte dich aufrichten. Und die Frau kam und sie durfte das erleben, was Jesus uns verspricht. Sie wurde aufgerichtet. Sie hat seine Liebe erfahren. Sie hat Heilung erfahren. Er hat ihre gebeugte Seele aufgerichtet. Und er schenkt ihr das, was ihr verloren gegangen war, nämlich das Leben. Das Leben war ihr verloren gegangen. Und er schenkte ihr das Leben neu. Vielleicht bist auch du im Laufe der Jahre deine Hoffnung verloren. Hast du deine Hoffnung verloren? Vielleicht bist du weggetragen worden von Wellen der Enttäuschungen. Vielleicht bist du allmählich auch weggetrieben von Gott selbst, weil du enttäuscht warst. Und heute fragt er dich, zurückzukehren. Heute lädt er dich ein, umzukommen. Nur du weißt, dass du gekrümmt bist. Nur du weißt, dass du Probleme hast, mit denen du nicht fertig wirst. Und heute ist auch Jesus da. Heute ist Jesus unter uns und er lädt uns ein, um zu kommen und uns aufrichten zu lassen. Er kennt deine Gedanken, er sieht dein Herz, er sieht dich sitzen, du bist nicht für ihn verborgen. Der ewige Gott, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, will das auch fortsetzen. Lass dich nicht aufhalten, bleib nicht sitzen, sondern steh auf und suche Jesus und sag, ich möchte, dass das gute Werk, das du in mir angefangen hast, dass du das auch fortsetzt. Ich möchte eine Frau werden nach deinem Herzen. Ich möchte die Frau werden, die du vor Augen hattest, als du mich geschaffen hast. Kannst kaum glauben, dass du mich siehst, dass du mich kennst. Aber wenn ich diese Geschichte lese, Herr Jesus, dann denke ich, so bist du, so bist du. Dass du mich, die eher ungesehen ist, die sich vielleicht wertlos fühlt, dass du mich rufst. Gott sieht dich dort, wo du gerade sitzt. Und er will dich befreien von dem, was dich belastet. Und er will dich schmücken mit den Eigenschaften oder Charakterzügen seines Sohnes Jesus. Gott hat unheimlich Gutes mit dir vor. Gott hat Gutes mit dir vor. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht zurückhalten. Glaube an diesen Jesus, der sagt, ich kenne dich bei Namen, kenne deine Umstände, ich weiß, was in deinem Rucksack ist, bitte leere aus, damit ich den Rucksack neu füllen kann. Leere sie aus, komm zu mir. Heute ist nicht ein Tag wie alle andere. Heute ist ein Tag, wo wir natürlich mit einige hundert Frauen zusammen sind und wo wir nicht so richtig zur Ruhe kommen. Trotzdem ist es möglich, um kurz hinauszugehen oder einen stillen Raum zu suchen und mit Jesus zu reden und sagen, hier bin ich. Und das kann natürlich zu Hause auch. Das kann zu Hause auch. Denn die Botschaft könnt ihr mitnehmen, die steht ja in der Bibel. Und nicht nur in dieser Geschichte, sondern überall in der Bibel, wo von Jesus gesprochen wird, sehen wir seine Liebe, sehen wir seine Einladung. Hören wir die Stimme, die sagt, komm mein Kind. Ja, du bist gemeint. Du bist gemeint. Ich habe dich lieb. Lass dich bitte nicht aufhalten. Lass mich dein Werk in dir tun. Ich will dich segnen. Und ich will dich auch zum Segen setzen für andere Menschen. Das ist eine sehr starke und wundervolle Botschaft in der Bibel. Komm nach vorne, mein Kind, komm zu mir. Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich will euch Ruhe schenken für uns, eure Seelen. Satan liebt Seelen, die gebeugt sind. Und Gott liebt Seelen, die aufgerichtet sind. Und er kann das in deinem Leben schaffen. Wir wollen miteinander beten. Und wir wollen dir danken, Herr Jesus, für die vielen Geschichten, die für uns aufgezeichnet worden sind. Wir wollen dir danken für dein Wort, das so stark, so kräftig ist und so einladend. Und wir wollen dir danken für diese kleine Geschichte, die so unheimlich viel sagend ist. Wo wir dich stehen sehen, wo wir Liebe sehen, wo wir eine Einladung hören, kommt her zu mir. Ja, ich meine dich, ich meine du. Komm zu mir, ich will dir Ruhe schenken. Herr, wir haben so oft gebeugte Seelen und sehen nur das Staub der Erde. Wir sind damit verklebt, mit den Sorgen, mit den Ängsten. Mit unserem Alltag, mit allem, was auf uns zukommt. Und du sagst in deinem Wort, dass du willst, dass unsere Seelen mit dir verklebt sind. Und das wollen wir lernen. Wir wollen uns aufrichten und wir wollen weit schauen, so weit, wie du das gemeint hast. Gibst du uns eine neue Sicht, eine neue Perspektive. Schenk uns wieder Träume über das, was du in unserem Leben machen kannst und wirst. Mach uns, Herr, bitte zu den Frauen, die du vor Augen hattest, dass du uns geschaffen hast. Wir wollen dir so danken, dass du dich nicht verändert hast, dass du derselbe bist als der, den wir jetzt sehen in dieser kurzen Geschichte. Wir wollen dir so danken, dass deine Augen über die ganze Welt gehen und dass du Menschen suchst, die dich suchen. Wir sind so dankbar, dass du uns nicht stehen oder hängen lässt, sondern dass du kommst. Herr, wir freuen uns über diesen Tag. Wir freuen uns über dein Wort. Wir freuen uns über die Gemeinschaft. Und wir bitten dich, rede du weiter in unseren Herzen. Rede du weiter. Und schenke es, dass wir wachsen. Dass wir geistlich wachsen. Dass wir reife Frauen werden, die dein Wort auch weitergeben, die ein Zeugnis sind. Herr, segne uns und setze uns zum Segen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.